Wir sprechen über Mal bei Mario Barth deckt auf, die Grundsteinlegung der Yunus Emre Moschee, die Razzia in Polsum und werfen einen Blick auf das Osterwochenende.
Mahlzeit.
Und damit herzlich willkommen zu Mahlzeit, dem Podcast der Mahler Zeitung. Heute mit meinen Kollegen Heinz-Peter Mohr.
Hallo.
Und Thomas Brisch.
Hallo.
Ich bin Theresa Christofitsch. Ja, wir starten direkt mit einem Thema, das es letzte Woche Mittwoch sogar ins Fernsehen geschafft hat. In der RTL-Sendung Mario Barth deckt auf ging es jetzt um die Rathaussanierung und die Heinrich-Kielhorn-Schule in Mahl. Beides Orte, in die in den letzten Jahren bereits große Geldsummen geflossen sind. In seiner Sendung nimmt der Comedian ja regelmäßig angebliche Fälle von Steuerverschwendung unter die Lupe und hat dafür bereits im Januar letzten Jahres auch in Mahl gedreht. Thomas, du hast dir den Beitrag einmal genau angeschaut und ihn in einem Kommentar als einfach erbärmlich beurteilt. Und ja, das kam nicht bei allen Lesern gut an. Aber bevor wir gleich zu deinen Kritikpunkten an der Sendung kommen, fasse doch zu Beginn vielleicht einmal den Beitrag über Mahl zusammen. Also was genau wurde da gezeigt?
Ja, es ging also um das Thema Rathaussanierung. Dazu habe ich ja ein Meinungsstück geschrieben. Das ist vielleicht nochmal ganz wichtig zu wissen für alle Facebook-Nutzer. Also es war kein sachlicher Bericht, sondern ein Meinungsstück, ein Kommentar, in dem ich diese Sendung einfach mal aus meiner Sicht bewertet habe. Das vor dem. Ja, ansonsten war das ein Beitrag, den der Mario Barth und sein Team vor uralten Zeiten, nämlich im Januar 2025, erzählt haben. Und die Faktenlage von damals, die findet sich in diesem Bericht wieder. Also da ist der Bürgermeister, heißt da noch Werner Ahnt, der Thomas Theos ist Oppositionsführer. Ja, und die berechneten Kosten waren damals bei 147 Millionen. Also über all das ist die Zeit ja hinweggegangen. Wir sind schon viel weiter. Wir haben inzwischen einen anderen Bürgermeister. Aber all das, okay, stellen wir mal an den Rand. Richtig ist, der Mario Barth hat dargestellt, dass es in den letzten, ja, das ist ja schon 10 Jahre, muss man sagen, eine Explosion bei den Kosten vorausberechnet von 39 auf 147 Millionen Euro, so der Stand damals gegeben hat. Daran hat er eigentlich den ganzen Beitrag aufgezogen. Der wollte sagen, seht her, so viel sollte es ursprünglich kosten, so viel wird es jetzt kosten. Mit anderen Worten, hier werden Millionen an Steuermitteln versenkt. Ne, weil die Bürger hätten ja schon immer den Abriss des Rathauses gefordert. Ne? Der kam dann auch mit diesem Bürgerbegehren von, ich glaube 2019 war es, um die Ecke, wo ja tatsächlich mehr als 5.000 Marler unterschrieben haben für Abriss und Neubau. Richtig, ne? Das stimmt. Wobei man allerdings immer auch im Hinterkopf haben muss, Mahl ist eine Stadt mit 85.000 Einwohnern, also es gab immer auch andere Meinungen dazu. Und das war im Grunde so die Grundkonstruktion. Die Bürger wollten immer den sparsamen Neubau. Die arrogante Verwaltung wollte unbedingt die Sanierung durchziehen, egal was es kostet. Und das sind natürlich Dinge, die stimmen so nicht. Und das habe ich mal so ein bisschen analysiert und das dann auch mit drastischen Worten zum Ausdruck gebracht.
Was genau waren deine Kritikpunkte? Du hast gerade schon was angesprochen.
Ja, also erstmal die erbärmliche Sprache. Ich muss sagen, ich habe also Mario Barth deckt auf noch nie gesehen. Ist einfach nicht so mein Beritt, RTL. Also diese arrogante, aggressive, proletenhafte Sprache, die ist mir echt schon mal wirklich auf den Geist gegangen. Ich komme damit nicht klar, vor allen Dingen, wenn ich mir sowas dann über 2 Stunden anschauen soll. Ne? Das ist schon mal das Erste. Und man sieht sofort, dem geht es zumindest erstmal gar nicht darum, irgendwelchen Leuten zu helfen. Also helfen will der gar nicht. Der will einfach nur den Knalleffekt. Der will sich im Grunde über Verhältnisse in bestimmten Städten in diesem Land lustig machen. Schadenfreude ist eigentlich so der Grundton aller Beiträge gewesen. Ich meine, auf der anderen Seite kann man ja als Maler stolz sein. Also das Maler-Rathaus wurde in der Sendung in einem Atemzug genannt mit dem Pergamon-Museum in Berlin. Das ist ja Teil der Museumsinsel, die aktuell saniert wird. Das ist ja sozusagen der deutsche Louvre. Ne? Also von daher das Maler-Rathaus da in bester Gesellschaft, wobei da auch einfach nur mit Zahlen gearbeitet wurde. Ich meine, Pergamon-Museum ist nicht mein Thema. Aber ich sag mal so, dass man ja eines der bedeutendsten Museen der Welt sanieren muss, sollte vielleicht auch nachvollziehbar sein, ne? Auch wenn es dann teurer wird, als am Ende angenommen. Ja, und wie gesagt, der ganze Tonfall, die ganze Art, wie das aufgezogen war, dass man sich nicht mal bemüht hat, die Zuschauer auf aktuellen Sachstand zu bringen. Das ist schon ziemlich erbärmlich, zumal der aktuelle Sachstand ja eigentlich sozusagen für diesen Beitrag gesprochen hätte, weil die Situation ist ja schlimmer geworden. Und was mich wirklich geärgert hat, das war im Grunde der Schluss der Sendung, dass man den Vergleich zur Heinrich-Kielhorn-Schule gezogen hat und dann so getan hat, als würde die Schule eben, ich sag mal, nur saniert, obwohl die Schule ja einen Neubau verdient hätte. Ne? Also die Verwaltung hätte eigentlich kein neues Rathaus verdient, wohl aber die armen Schüler. Und das ist natürlich eine völlige Verdrehung der tatsächlichen Umstände hier in Mal. Diese Schule, die tatsächlich über viele Jahre vernachlässigt wurde und die wird jetzt saniert. Die Schulleitung hat dafür intensiv gekämpft. Die Schulleitung, die Kinder, die Eltern haben dafür intensiv gekämpft und sie haben jetzt die Unterstützung der Politik. Diese Schule wird saniert. Und sie wird eben nicht abgerissen, wie Mario Barth das gefordert hat, weil das niemand hier in der Stadt will. Jedenfalls nicht die Schulleitung, nicht die Eltern. Die wollen dieses Gebäude erhalten und sanieren. Ja, weil nur dieses Gebäude in dieser Größe mit diesen Möglichkeiten dem pädagogischen Anspruch dieser Schule gerecht wird. Und das geschieht jetzt. Und all das hat der Mario Barth einfach ignoriert, hat sich da als Volkstribun hingestellt und so getan, als wenn er sozusagen im Interesse dieser Kinder und Lehrer sprechen würde. Und das ist natürlich eine Frechheit.
Wir machen ja nicht gerne Medienschelter, aber das war einfach nur peinlich. Mhm. Und ich muss dazu sagen, ich habe ja gehört, auf Facebook hat es ja fast schon einen Shitstorm gegen deinen Kommentar ja. gegeben. Aber ich hoffe, du nimmst dir das nicht so zu Herzen. Ne?
Nein.
Ich habe auch andere Stimmen gehört. Ich hatte also einen Leser, der hat mich angerufen und gesagt, das ging ja gar nicht, was der Mario Barth gesendet hat. Also das war ja Journalismus der untersten Schublade. Mhm. Und war ja im Prinzip auch kein Journalismus, ja. sondern Infotainment. Ne?
Ja.
Und sind halt die Schattenseiten mhm. davon.
Also ich habe kein Problem mit Kritik. Natürlich, dafür ist ja ein Meinungsstück da, dass man sich ja. daran reibt
ja.
und sagt, ich
genau.
bin aber ganz anderer Meinung. Ne? Nur wie gesagt, man kann natürlich sagen, so der Mario Barth, der hat das jetzt mal mit drastischen Worten gezeigt, was hier die Mahler Stadtverwaltung für einen Mist baut, seit vielen Jahren, angeführt von dem alten Bürgermeister. Ne? Ja, also ich sag mal so, das kann man bei uns in der Zeitung, in unseren Online-Angeboten, aber auch seit Jahren nachvollziehen. Darüber berichten wir ja. Ne? Und natürlich sind da auch Elemente eines Skandals hinter, wenn man sich diese Kostenentwicklung anschaut. Und ich habe ja mal versucht, sozusagen die Kritik so zu formulieren, wie man es machen muss. Ne? Tatsächlich ist es so, dass wir hier eine Sanierung haben, ja, die immer teurer wird und es gibt niemanden, sozusagen, den das eigentlich wirklich hart betrifft, weil wir haben jetzt zwar ein Controlling und wir haben eine Projektsteuerung und alles ist da, aber von diesen Leuten, die da kontrollieren und das Projekt steuern, tut das eigentlich keinem weh, wenn das Rathaus immer teurer wird. Und wenn das in 10 Jahren erst fertig wird und dann 300 Millionen Euro gekostet wird, wird von diesen Leuten, die dafür verantwortlich sind, niemand auch nur auf 1 Euro seines Einkommens verzichtet haben. Ja, also die Stadt Mahl hat ja inzwischen gelernt aus dieser ja, schwierigen Entwicklung, aus dieser Kostenexplosion und will jetzt neue Projekte, wie ja zum Beispiel auch die Heinrich-Kieler-Schule, an einen Generalunternehmer abgeben. Das heißt, da ist eine Firma, die hat die Gesamtverantwortung für das Projekt und eben auch, sie ist, muss daran interessiert sein, dieses Projekt zu dem Preis, den sie dafür bekommt, auch umzusetzen, weil sonst geht sie pleite unter Umständen. Mhm. So, und das ist eben beim Rathaus nicht. Und das ist der eigentliche Skandal. Das hat der Barth ja gar nicht begriffen. Das ist der eigentliche Skandal. Das treibt immer weiter. Es wird immer teurer, es wird immer schwieriger. Jetzt müssen wir uns ja sogar Sorgen um den Sitzungstrakt machen. Wollen wir mal schauen, was wir da in einem Monat erfahren, ob der abgerissen werden muss oder erhalten bleiben kann. Also ich hoffe mal, dass wir ihn erhalten können. Bin da eigentlich auch relativ optimistisch. Aber das hat der gar nicht auf dem Zettel gehabt. Das hat den auch gar nicht interessiert. Nee. Der will einfach nur draufhauen. Der hat seine 2 Zahlen hat er gehabt. 39 Millionen, 147 Millionen, ja. Und dann hat er da seinen Präsidenten vom Deutschen Steuerzahlerbund, den hat er da so wie so ein Tanzbären am Nasenring durch die Manege geführt. Ich staune, dass dieser Herr Holznagel das mitmacht, sodass er in dieses Format sich reinsetzt. Ne? Das war ja mal eine honorige Institution, der Bund der Steuerzahler. Ne? Tja, also wie gesagt, Leute kritisiert mich, drescht auf mich ein in Facebook, aber hier stehe ich und kann nicht anders. Also das, aus Malersicht war das total daneben. Wenn man in München wohnt und gar nicht weiß, wo Mahl liegt und dann hört man sich das an und dann kann man vielleicht wirklich sagen, ja, die in Mahl, die sind echt doof, die hauen die Millionen raus und für nix. Aber wenn man hier wohnt und wenn man die letzten 10, 15 Jahre hier mal miterlebt hat, dann hat man eine andere Sicht der Dinge.
Ja. Absolut, da gebe ich dir recht. Also man kann die Rathaussanierung natürlich kritisch sehen.
Muss
und ich habe ja auch, muss man, und ich habe ja auch kritisiert vor Jahren schon, warum vergibt man eigentlich die Projektsteuerung an eine externe Firma? Hat die ein Interesse, damit schnell fertig zu werden? Also das war mir jetzt auch nicht so klar, ne? Und es ist sicherlich auch falsch zu sagen, die ganzen Bürger, die ganze Stadt oder Maler, Bürger sind gegen die Rathaussanierung. Sicher, du hast das ja erwähnt, ne? 5.000, mehr als 5.000 haben die Unterschriftenliste damals der Initiative gegen die Rathaussanierung unterschrieben. Aber das sind eben nicht alle. Und die Initiative ist ja letztlich auch gescheitert, weil sie die Frage zu unkonkret gestellt hat. Mhm. Da ist er ja juristisch gescheitert. Es gab ja gar kein Bürgerbegehren gegen die Rathaussanierung.
Ja. Wie gesagt, mir als erstes ist mir mal übel aufgestoßen, der Tonfall dieser ganzen Sendung. Also wer sowas gut findet, ja, weiß ich nicht. Also ich habe auf sowas keine Lust. Also ich werde mir die nächste Mario Barth-Sendung jedenfalls sicher nicht angucken. Das ist für mich nicht mal gute Unterhaltung. Das ist also mein Ding ist es nicht. Aber gut.
Okay, wir haben hier einen anderen Tonfall.
Aber kannst du dir erklären, warum bei vielen Menschen dein Meinungsstück jetzt nicht gut angekommen ist?
Ja, wahrscheinlich, weil da einfach die Wut darüber ist, dass dieses Rathaus, wo eben, ich sag jetzt mal, nur in Anführungszeichen irgendwelche Verwaltungsbeamten sitzen, so viel Geld verschluckt. Mhm. Und dahinter steckt natürlich die Befürchtung, das Geld fehlt woanders. Mhm. Fehlt bei wichtigen Schulsanierungen, fehlt vielleicht bei Neubauten für OGS-Bereiche, bei Neubauten für Kitas. Also das, was wirklich auch wichtig ist. Ne? Das ist die Sorge, die viele Leute haben, die drückt sich dann vielleicht auch mal in Wut aus und dann sagen die Leute so, und der Mario Barth, der hat doch jetzt endlich mal den Finger in die Wunde gelegt und der hat den arroganten Verwaltungshengsten hier mal gezeigt, wo das lang geht. Ne? Wie gesagt, kann man so machen, ist für Leute unterhaltsam, die am besten weit weg von Mahl wohnen und gar nicht wissen, wo unsere Stadt so genau liegt. Aber wenn man hier wohnt, dann denkt man anders. Ne? Und richtig ist allerdings, dieses Geld wird fehlen. Das ist ja jetzt schon erkennbar. Ja. Das sieht man ja schon daran, dass in immer mehr Schulen Container aufgestellt werden, ne, da wo eigentlich neue Anbauten jetzt hin müssten, weil wir wachsende Schülerzahlen haben. Mhm. Also ich bin mir sicher, dass das auch mit den explodierenden Kosten der Rathaussanierung zu tun hat. Und ein Aspekt in dieser Mario Barth-Sendung fand ich auch wirklich erhellend und nochmal heftig. Da wurde nochmal der alte Bürgermeister zitiert, der sich wirklich vor der Kamera stellt und sagt, wir haben immer alles richtig gemacht. Ja. Und das ist natürlich eine Haltung, die kann man nicht akzeptieren, die macht wütend. Und also für mich war das eigentlich der einzige Beitrag in dieser ganzen Sendung, der nochmal auf die ganze Misere hingewiesen hat. Ja, das muss man vielleicht den Leuten nochmal zeigen, ja. Mhm. Aber alles andere, ne.
Bevor wir dann gleich mit dem nächsten Thema weitermachen, kommen wir einmal zu unserem Werbeblock. Unseren Podcast gibt es nicht nur als Audio auf Spotify, Apple Podcasts und überall, wo es Podcasts gibt, sondern auch als Video auf www.marla-zeitung.de. Wenn ihr uns beim Sprechen also auch mal sehen wollt, dann klickt da gerne mal rein. Und auch durch unsere älteren Folgen könnt ihr euch einfach mal durchhören. Das ist auch immer wieder spannend. Außerdem findet ihr natürlich alles, über das wir hier sprechen, auch online auf www.marla-zeitung.de sowie in der MZ Plus App. Die gibt's für iOS und Android. Da könnt ihr aktuell 6 Monate lang für insgesamt nur 1 Euro alle Inhalte testen. Und zwar könnt ihr dann nicht nur diesen Podcast hier verfolgen, sondern euch auch durch ganz viele andere Inhalte klicken, wie Livestreams, Videos, Bildergalerien und natürlich auch unsere Artikel lesen. Besonders für die Sportfans unter euch lohnt sich das Ganze auch, denn wir streamen regelmäßig die Fußballspiele aus dem Kreis live, die ihr dann auch nirgendwo anders sehen könnt. Und außerdem läuft nach wie vor auch unsere Taschengeldjäger-Aktion. Da können sich alle Jugendlichen zwischen 13 und 17 Jahren melden, die sich ein bisschen Taschengeld dazu verdienen möchten, indem sie Prospekte und Zeitungen für uns austragen. Unter www.taschengeldjäger.de, Jäger mit AE geschrieben, findet ihr dazu alle weiteren Infos. Und auch unser Werbemarkt sucht nach neuen Kolleginnen und Kollegen. Und zwar werden da nicht nur weiterhin die Telesales-Manager gesucht, sondern aktuell auch ein HR-Payroll-Specialist. Und wenn ihr mit dem Begriff jetzt was anfangen konntet und vielleicht gerade auf der Suche nach einem neuen Job seid, dann schaut auf jeden Fall mal auf www.exploreyourtalents.de/jobs vorbei. Da findet ihr dann eben sowohl diesen Job als auch alle weiteren Jobs, die wir gerade bei uns im Haus ausgeschrieben haben und über das Portal könnt ihr euch dann auch direkt bewerben. Ja, und wer weiß, vielleicht dürfen wir euch dann schon bald als neue Kollegin oder neuen Kollegen hier bei uns begrüßen. Ja, machen wir weiter mit einem Thema der letzten Woche. Und zwar kreisten da letzte Woche Hubschrauber über Polsum. Und zwar gab es da eine Razzia. Heinz-Peter, was war da los?
Ganz genau. Ja, das war eine eigentlich eine internationale Razzia. Da waren auch nicht nur die Bundespolizei beteiligt, sondern auch belgische Behörden, der Zoll. Die haben in Polsum eine Lagerhalle durchsucht. Das haben wir jetzt erst erfahren, dass es eine Lagerhalle war. Also es war eine europaweite Aktion gegen Schleuser, Leute, die Migranten ja von Nordfrankreich über den Kanal nach Großbritannien schleusen und da für Schlauchboote benutzen. Die werden dann irgendwie, da werden die Einzelteile wohl importiert und die werden dann hier zusammengebaut. Und das habe ich gerade erst vor einer Stunde erfahren von der Generalstaatsanwaltschaft Hamm. Eines dieser Schlauchboote war eben auch in der Lagerhalle in Polsum. Mhm. Und den Mieter, der diese Halle ja gemietet hatte, der ist verhaftet worden, allerdings nicht in Polsum, sondern später in Essen. Mhm. Es gab also vier Festnahmen und die waren dann, also zwei davon in Essen, dann eine in Lüdenscheid und ich glaube in Herdecke war auch noch eine. Mhm. Aber auf jeden Fall, die Spur führte auch nach Polsum, ahnt man ja gar nicht. Hat man ja nicht immer so eine internationale Ermittlung hier in Mal, wo Europol beteiligt ist, müssen wir auch nicht immer haben. Ja, also auf jeden Fall, das werden wir jetzt noch aktuell melden.
Dann kommen wir auch schon zum weiteren Thema. Und zwar, dieses Thema bewegt schon seit vielen Jahren Mal. Mhm. Und auch da gibt es jetzt Neuigkeiten. Denn nach mehr als 14 Jahren Planung ist jetzt der Startschuss für den Bau der Yunus Emre Moschee gefallen. Und ja, mit dieser Grundsteinlegung beginnt jetzt ein Projekt, das für die Gemeinde eine enorme Bedeutung hat. Vor allem eben, weil die bisherigen Räume schon lange nicht mehr ausreichen. Geplant ist ein deutlich größerer Neubau mit Gebetsräumen, Bildungsangeboten und Treffpunkten für die Gemeinschaft. Gleichzeitig gab es rund um das Projekt in der Vergangenheit aber auch Diskussionen, etwa zum Verkehr oder zur Größe der Moschee. Und jetzt, kurz vor Baubeginn, sind eben viele dieser Fragen konkret beantwortet worden. Ja, Heinz-Peter, warum braucht die Gemeinde denn überhaupt eine neue Moschee? Also wie ist die aktuelle Situation?
Also die braucht schon total lange eine neue Moschee. Sie nutzt jetzt Räume in der Hartstraße und die sind total eng. Wenn man da vorbeikommt, man sieht da eigentlich gar nicht richtig, dass das eine Moschee ist. Das ist so ein relativ normales Gebäude und die Gemeinde hat da zum Beten kaum Platz. Mhm. Vor allen Dingen zu so Großveranstaltungen wie Zuckerfest, Ramadan und da ist es einfach zu voll. Da drängen die sich, da haben viele gar keinen Platz und auch für die Jugendarbeit, Frauenarbeit, Seniorenarbeit, für viele schöne Veranstaltungen fehlt dann Platz. Ich habe da selbst schon schöne Feste erlebt, Gemeindefeste, die waren dann aber draußen bei gutem Wetter. Und drinnen, das ist halt viel zu beengt und sie wollen eigentlich schon seit 14 Jahren neu bauen. Nun hat es endlich geklappt. Es hat ja auch viel Widerstand dagegen gegeben und das war eins meiner ja eigentlich fürchterlichsten journalistischen Erlebnisse. Da war ich vor 5 Jahren auf dem Kreiler Platz, da hat es so eine Protestveranstaltung gegeben mit, ich würde mal sagen, importierten Islamgegnern aus München. Also da war so ein Redner, den kennt man eigentlich hier gar nicht. Und der hat da Hetzparolen losgelassen gegen die Megamoschee. Und dann waren hier auch Ratsfrauen aus Recklinghausen waren da. Und da wurden also Schauermärchen verbreitet, was hier alles geschehen soll. Also diese Megamoschee, das kann sich jeder ansehen, die Animation auf Facebook. Der Architekt hat also eine Animation reingestellt. Wer also mal bei der Yunus Emre Moschee auf der Seite vorbeiguckt, das ist keine Megamoschee, sondern da wird die Kuppel 14 Meter hoch und das Minarett 23 Meter. Also ich glaube, die Kölner Moschee, die ja immer in den Schlagzeilen ist, die ist um Vielfaches so groß, also viermal so groß. Oder ja, auf jeden Fall ist das auch ein wie ich finde, architektonisch sehr ansprechendes, ansprechender Gebäudekomplex, ganz in Weiß. Also wie gesagt, man kann sich das ja anschauen. Da ist ein Spielplatz davor, da sind so vier einzelne Gebäude drumherum, in denen dann auch die Gemeindearbeit stattfindet. Und einiges ist auch offen für andere. Also so ein Hausaufgabenkreis, da können also nicht nur die muslimischen Schüler hinkommen, sondern auch alle anderen können da gemeinsam Hausaufgaben machen, sich helfen lassen. Da gibt es noch einen Jugendbereich, Billard, Kicker, Dart. Und was ich schön finde, der Förderverein und der Architekt haben gesagt, wir wollen die eigentlich auch gar nicht einzäunen. Es soll eigentlich jeder sehen, was wir machen. Und wir haben da auch nichts zu verbergen. Also nur wenn es Vandalismus geben sollte, werden wir da einen Zaun um das Gelände machen. Wir wollen einfach zeigen, dass wir eine Gemeinde sind und auch offen sind für Gäste, auch für die Maler, Mehrheitsgesellschaft, wie sie sagen, was auch immer eine Mehrheitsgesellschaft ist, aber ja.
Wer steckt denn hinter der Moschee eigentlich?
Also das ist im Prinzip der Förderverein der Yunus Emre Moschee. Das ist also eine Gemeinde. Es wird immer gesagt, dahinter steckt der türkische Staat. Also so einfach ist das nicht. Der türkische Staat schickt also den Imam. Da gibt es also eine Religionsgesellschaft, die DİTİB, also von der bekommt die Gemeinde den Imam, aber sonst nichts. Also den Geistlichen, der da ne, Predigten hält und die religiöse Arbeit macht. Aber ansonsten läuft da alles über Spenden, über eigene Beiträge. Die Gemeinde finanziert sich selbst, ne? Und sie sagt, also der Vorsitzende des Fördervereins sagt, wir würden auch Imame ausbilden, wenn wir das könnten, selbst ausbilden, aber wir sind eben keine Körperschaft des öffentlichen Rechts, deshalb geht das nicht. Und deshalb bekommen die eben den Geistlichen aus der Türkei, aber weder der türkische Staat noch der Dachverband, der Religionsverband DİTİB beteiligen sich da an den Kosten des Moscheebaus. Also das ist wirklich alles durch Spenden entstanden. Die Gemeinde hat ganz lange gesammelt. Noch ist nicht jeder Cent beisammen, aber die sagen, wir bauen das jetzt auf jeden Fall, und am Samstag war ja schon die Grundsteinlegung.
Ja, ich habe es ja gerade schon so ein bisschen angesprochen, dass sich das Projekt jetzt schon seit vielen Jahren zieht. Warum hat es denn so lange gedauert, bis dann jetzt tatsächlich auch die Grundsteinlegung stattfinden konnte?
Nicht alles bekommen wir mit. Es gab da, es müssten noch Details geändert werden. Der Bauantrag musste ja noch genehmigt werden. Da gab es Gespräche mit der Stadt, und die Gemeinde hat auch offen mit den Siedlern gesprochen, ne? Also die... Da gibt es ja zwei Siedlergemeinschaften, die betroffen sind. Die eine findet das gut, die wohnt in der Nähe der jetzigen Moschee. Oder was heißt die wohnt? Die Siedler, die meisten Siedler wohnen in der Nähe der jetzigen Moschee. Und dann gibt es die Siedlergemeinschaft der Blumensiedlung, Drewer Mark heißt die. Die befürchten natürlich, dass es da mehr Verkehr geben wird. Das wird sicherlich auch beim Zuckerfest oder bei den großen Kirmes und so, bei den großen Gemeindeveranstaltungen so sein. Die Gemeinde sagt aber eigentlich täglich so gar nicht. Also die rechnen damit, dass da täglich 15 Muslime da beten, weil die meisten doch berufstätig sind, ne? Und freitags wird dann natürlich beim Freitagsgebet schon was mehr los sein. Aber sie stellen ja auch neue Parkplätze zur Verfügung. Erstmal werden es 120 sein. Und Platz ist aber auch für insgesamt 200 Parkplätze. Fahrradstellplätze selbstverständlich auch, also 26. Sehr und auch für Elektroautos gibt es Säulen. Also da ist an alles gedacht. Und es wird da sicherlich auch keine Knöllchen geben, wenn da jemand mal da diesen Parkplatz nutzt. Ne? Aber für Gemeindeveranstaltungen soll das natürlich nicht der Fall sein.
Nee, ich habe ja das Modell der Moschee mal gesehen. Also ich finde, das passt sehr harmonisch ins Stadtbild. Und das ist eben ein Teil unserer gesellschaftlichen Realität. Wir bauen heute eben keine Kirchen und Kathedralen mehr. Ne? Wir haben eine große muslimische Gemeinde in dieser Stadt, und die braucht ein ansprechendes Gotteshaus. Und genau das passiert da jetzt. Und von daher ist eigentlich alles gut. Ne? Und man muss natürlich gucken, was ist mit den Menschen in der Blumensiedlung? Haben die demnächst vielleicht wirklich einen erhöhten Durchgangsverkehr an Tagen wie vielleicht am Freitag? Aber ich denke, da wird man Lösungen finden. Und der große Parkplatz ist doch schon mal ein Teil der Lösung. Da bin ich mir schon mal ziemlich sicher. Ja, ja.
Die Befürchtungen sind da, ich weiß das auch, ich habe mit dem Vorsitzenden gesprochen, aber wenn man das jetzt die Informationsveranstaltung der Moschee gesehen hat, ich war also erstaunt, dass da nur 25 Leute waren, teils auch aus dem politischen Raum, also das große Informationsbedürfnis war wohl offenbar nicht mehr da. Das zeigt, dass die Moschee da gute Informationsarbeit, also der Moscheeverein gute Informationsarbeit geleistet hat. Vielleicht haben die Leute sich auch von uns ganz gut informiert gefühlt. Also das wollen wir mal hoffen. Ne? Also auf jeden Fall, da war jetzt nicht der große Andrang und in die Aula des ASGSG, da hätten ja ordentlich Leute reingepasst. Also da gab es natürlich einzelne Fragen zur Verkehrssituation, aber das war doch eine sehr harmonische Veranstaltung. Und ja, und die, man kann sich nach wie vor informieren, man kann die den Architekten anrufen, man kann den Fördervereinsvorsitzenden anrufen, die haben da ihre Telefonnummern mitgeteilt und das ist eine offene Geschichte, man kann sich das auf Facebook angucken, also ja.
Weiß man denn schon, wann die Moschee dann ungefähr fertig sein soll?
Ja, sie hoffen, dass das Ende 2029 sein wird. Also wie gesagt, das Ganze kostet 4,5 bis 5 Millionen Euro. Und das Geld muss erstmal da sein. Davon ist der Großteil da. Man baut das auch zusammen. Also es wird nicht, wie es ursprünglich geplant war, nach und nach gebaut, sondern alle Gebäude werden zusammengebaut. Mhm. Und ja, sie hoffen, dass sie Ende 2029 oder 2029 fertig sind. Ich weiß gar nicht, ob Ende, müsste ich mal nachgucken. Ja, Ende 29 soll die Moschee fertig sein.
Okay, ja, dann warten wir mal ab, ob die auch wirklich dann im Zeitplan bleiben. Ja, und nach all den Themen, die diese Woche in Mal wichtig waren, schauen wir jetzt auf das, was am Wochenende ansteht, denn es ist Ostern. Und ja, da gehören sie einfach dazu, die Osterfeuer. Und zwar wird auch in Mal wieder an einigen Stellen gezündet. Am Samstag geht's los und zwar direkt mit einem der traditionell größten Osterfeuer der Stadt. Dieses findet ab 17 Uhr am Bikertreff Vogel an der Mahler Straße statt und zieht regelmäßig viele Besucher an. Ebenfalls um 17 Uhr beginnt das Osterfeuer der Kleingartenanlage Brinkfortsheide. Jeweils ab 19 Uhr starten dann noch die Osterfeuer am Stall Große Obhof und am Stall Hof Holt-Wiesche. Am Sonntag geht's dann weiter bei der BSG Mahl Sinsen, da ab 16 Uhr. Beim landwirtschaftlichen Lokalverein Lohbrauk ab 18 Uhr und bei den Pfadfindern von St. Georg ab 18 Uhr. Der Rasse Geflügelzuchtverein Mahl Steinernkreuz veranstaltet dann ab 19 Uhr ebenfalls ein Osterfeuer und auch der Bürgerschützenverein Mahl Hüls lädt ab 17 Uhr zu einem Osterfeuer auf dem Feld nahe des Flugplatzes Lohmühle ein. Also, wer Lust auf Osterfeuer hat, wird da in Mahl auf jeden Fall fündig und kann da aus einer großen Vielfalt wählen, wo man denn dann hingehen möchte. Ja, und alle, die eher Lust auf Kirmes haben, die können zwischen Samstag und Dienstag die Osterkirmes in Hüls besuchen. Diese findet da jeweils von 14 bis 22 Uhr auf dem Marktplatz Hüls vor der Herz-Jesu-Kirche statt und dort können sich Besucher dann eben wieder auf zahlreiche Fahrgeschäfte und Essenstände mit süßen und herzhaften Leckereien freuen. Ja, und damit sind wir dann auch schon wieder am Ende der Folge angekommen. Das war Mahlzeit für diese Woche. Wenn euch der Podcast gefallen hat, dann abonniert ihn gern und empfehlt ihn weiter und besucht uns auch gern auf Instagram und Facebook. Wenn ihr Hinweise, Themenvorschläge oder Feedback habt, dann könnt ihr uns auch jederzeit eine Mail schreiben an mzredaktion@medienhaus-bauer.de. Da freuen wir uns dann auch, von euch zu lesen. Ansonsten, ja, danke Heinz-Peter.
Ja, gerne.
Danke Thomas.
Gerne.
Und danke euch fürs Zuschauen und Zuhören. Wir wünschen euch ein erholsames, langes Wochenende, schöne Ostertage und eine erfolgreiche Eiersuche. Macht's gut und bis zur nächsten Folge. Ciao. Ja,
wärmt euch am Osterfeuer.
Tschüss.
Tschüss.